You know what time it is.
It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.
Tag zusammen und herzlich willkommen zum 030 Booty Call mit meiner Wenigkeit. Ich bin Caramel Mafia. Ja, sorry, dass ihr jetzt ein bisschen warten musstet bis zur vierten Folge, aber jetzt ist sie auch da. Es war einfach unglaublich viel los bei mir in letzter Zeit. Und ihr wisst ja, wie das ist mit Dates. Wenn da viel im Alltag los ist, dann müssen sie sich manchmal ein bisschen hinten anstellen. Und das war jetzt auch der Fall. Aber ich gelobe Besserung und freue mich umso mehr, dass ich heute so einen richtigen Instagram-Schönling bei mir zu Hause auf der Couch sitzen habe. Und zwar ist es Colin, der den weiten Weg aus dem Wedding hierher gefunden hat. Hey Colin, schön, dass du hier bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Du bist, glaube ich, so der erste Instagram-Schönling, der bei mir auf der Couch sitzt.
Nein, ich glaube nicht.
Aber apropos Schönling, du bist hier, um mit mir über Dates zu sprechen, aber du bist natürlich, das kommt mir mein Lieblingsteil, nicht mit leeren Händen gekommen, sondern du hast Drinks dabei.
Ja, genau. Ich habe mitgebracht einmal Cider, also Apfelcider, weil ich das eigentlich ziemlich lecker finde. Ja, ich hatte einfach auch mitbekommen, dass du einfach kein Bier magst und das finde ich super sympathisch. Ich mag nämlich auch kein Bier.
Ich
konnte mich direkt mit dir identifizieren.
Ich finde voll sympathisch, dass du so empathisch bist und kein Bier mitbringst, um mich zu ärgern. Yeah. Das ist schon mal sehr gut. Deswegen lassen wir mal darauf ganz kurz anstoßen.
Ja, sehr gerne.
Prost. Prost. Stellst du immer ab, nachdem du angestoßen hast?
Ja. Und das hat sich irgendwie so ergeben, weil das Freunde von mir immer gemacht haben, habe ich das irgendwie so übernommen und führe das auch so ein bisschen hier im Norden beziehungsweise in Berlin ein, weil das viele Menschen irgendwie nicht kennen.
Okay, genau. Bevor wir ganz kurz über Dates quatschen, muss ich eine Sache mit dir klären. Wie ist denn dein Beziehungsstatus? Bist du auf irgendwelchen sozialen Netzwerken oder Dating-Apps am Start oder gar nicht so?
Soziale Netzwerke ja, auf Dating-Apps bin ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe mich rausgelöscht. Es ist gerade so, dass ich jemanden kennenlerne und ich möchte mich einfach auf die Person konzentrieren, aber jetzt irgendwie kein Druck damit ausüben, dass ich das jetzt gelöscht habe, sondern also ich will mich einfach nur auf ihn konzentrieren.
Ja. Okay, lass uns mal ganz kurz über euer erstes Date sprechen. Ich nehme an, dass euer erstes Date auch gleichzeitig dein letztes Date gewesen ist, richtig?
Ja, also wir hatten schon einige Dates, unser erstes Date war... Das war so nach der Arbeit relativ spontan. Ich hatte gar keinen Bock drauf und dachte mir einfach nur so, komm, du hast sowieso nichts vor, gehst mit ihm ein Bier trinken. Mhm. Ja, und aus einem Bier wurden dann halt drei und ein Tequila-Shot. Ja. Und ja, das ist, hat sich dann halt so ergeben. Und ja, und er wollte mich noch einmal sehen, deswegen denke ich mir aber auch positiv überrascht.
Ja. Okay. Du bist ja relativ neu in Berlin. So viel darf ich ja sagen, dass du, glaube ich, erst seit einem Jahr in Berlin bist?
Nee, seit einem halben Jahr. Ich bin sehr, sehr frisch hier, ja.
Hast du in der Zeit, in der du hier in Berlin bist, denn abgefahrene Sachen erlebt bei Dates?
Abgefahren? Ich glaube, für Berliner Verhältnisse ist das relativ normal oder wird gar nicht so als abgefahren wahrgenommen. Ich fand es ziemlich abgefahren. Zum Beispiel war eine Person dabei, die einfach während des Dates dann halt irgendwie angefangen hat, Kokain zu ziehen vor mir. Und ich dachte mir nur so, wow, ist jetzt nicht so meins. Jedem das seine, aber ich finde das ein bisschen dreist, dass man das am ersten Date macht.
Wart ihr irgendwo öffentlich oder war der denn irgendwo bei dir, bei ihm oder keine Ahnung?
Nee, wir waren tatsächlich bei ihm zu Hause und ja, das hat sich wohl sehr wohl gefühlt.
Es hat sich wohl gefühlt?
Entschuldigung.
Es ist wie bei
wollte niemanden hier,
wie bei Schweigen der Lämmer. So. Es cremt sich ein, was ihm sagt. Ne?
Ja, genau.
Krass, also muss ich mir wirklich so vorstellen, ihr seid bei dem gesessen und dann habt ihr Kaffee getrunken und plötzlich packt er einfach sein Zeug aus und schnieft sich dann, während ihr gerade am Kaffee trinken seid, oder wie ist das?
Nee, es ging tatsächlich um die Partyszene in Berlin. Wir haben uns darüber unterhalten, wieso die Locations sind. Und ich muss dazu erwähnen, bevor ich nach Berlin gezogen bin, war ich tatsächlich nur wahrscheinlich einmal oder zweimal in Berlin. Ich kannte mich gar nicht aus und das war auch eine super spontane Entscheidung, hierher zu ziehen. Und dementsprechend kannte ich mich auch gar nicht mit der Clubszene hier aus. Und wir haben uns unterhalten und dann kamen wir zwangsläufig auch aufs Berghain. Und dass das dort halt sehr open-minded ist und die Leute dort. Und die Drogen sind normal und die sind relativ normal in Berlin und so weiter. Und dann hat mich die Neugier gepackt und ich habe ihn gefragt, was denn das alles ist. Also was genau zum Beispiel Speed ist oder Kokain. Und so ein bisschen kenne ich mich damit aus, aber jetzt nicht wirklich. Genau, und dann kaum die Frage gestellt, schon stand eine Line auf dem Tisch und die wurde auch weggezogen. Mir wurde es halt auch angeboten. Ich habe dankend abgelehnt und ja, das war dann so mein Erlebnis.
Du Guter.
Ja,
genau. Also Mama ist stolz.
Ich glaube, ich wurde ein bisschen prüde von ihm wahrgenommen, aber ich finde das nicht schlimm, also weil ich mir halt denke, jedem das seine und wenn ich es bei ihm akzeptiere, dann hat er das auch bei mir zu akzeptieren.
Aber bist du denn allgemein prüde?
Nein, würde ich nicht sagen. Also ich bin sehr offen, aber ich mache nicht alles mit. Genau, also ich habe sehr viele unterschiedliche Freunde mit unterschiedlichen Interessen und ich begegne allen da sehr, sehr offen und höre sehr gern zu. Neue Geschichten interessieren mich immer sehr, aber es ist nicht so, dass ich alles mitmachen muss.
Wo ist denn für dich so das letzte Mal gewesen, dass du gedacht hast, okay, bis hier und nicht weiter?
Das war ein Horror-Date. Also das war richtig übel. Wir haben getextet und fanden uns ziemlich sympathisch. Also das ging irgendwie nur ein, zwei Tage, wo wir geschrieben haben. Und dann dachte ich mir so, komm, ganz spontan, ich hole dich ab, wir gehen was trinken und genau gucken, was so läuft. Gesagt, getan, ich bin ins Auto gesprungen. Es war relativ spät, gegen 22 Uhr. Und bin zu ihm gefahren und habe ihn abgeholt. Und vorweg, das Treffen ging tatsächlich nur 10 Minuten. Hab ihn abgeholt und an der nächsten Ampel meinte er schon so, ja, kann ich mal dein Handy haben? Und dann meinte ich so, ja, warum denn? Warum willst du mein Handy? Und dann meinte er so, ja, ich möchte gucken, wenn du Online-Banking hast, was du auf dem Konto hast.
What?
Und dann meinte ich so, ey, was willst denn du mit meinem Konto? Also,
was ist mit deinen Bank-Statements?
Ja, und dann meinte er so, ja, ich date nur Leute, die was auf dem Konto haben.
What?
Und ich hatte eine totale Gesichtsentgleisung. Ich zuerst dachte ich, das ist irgendwie ein Witz oder so. Also ich war mir absolut nicht sicher, wie ich diese Situation handeln soll. Aber er meinte es wirklich ernst. Und habe dann U-Turn gemacht praktisch an der Ampel und habe ihn wieder zurückgefahren und meinte, es tut mir wirklich leid. Vielleicht bist du ein netter Typ und vielleicht bist du ganz sympathisch, aber in diesem Kontext, also ich kann das nicht. Ich finde das sehr anmaßend und ich finde das super, super upturned, jemanden so dreist, so etwas zu fragen. Das hat er, glaube ich, nicht ganz verstanden, war dann auch irgendwie angepisst, dass ich anscheinend so prüde bin für seine Verhältnisse.
Das ist voll awkward und ich meine, vor allem in meinem Kopf gehen jetzt gerade so Punkte oder so Stories los im Sinne von Scamming. Also ich meine, zack, zack, hast du gleich irgendwie ein Taschenmesser am Hals und dann ist dann so, gibst du mal ganz kurz mal deine, oder keine Ahnung, weißt du, ich meine?
Ja, ja.
Also ich meine, warum? Und ich meine, beim ersten Date, ich meine, was bringt er auf den Tisch, dass er das von dir fordern kann oder dass er das allgemein von Typen fordern kann?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir kamen noch gar nicht zu dem Punkt, wo wir uns austauschen konnten, was wir beruflich machen oder was wir im Leben machen. Wie gesagt, wir hatten irgendwie zwei Tage nur davor geschrieben und da war es halt sehr oberflächlich. So, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Was machst du hier so? Und dann war dieses Treffen, wie gesagt, so eine Spontanaktion und ich hätte sowas nicht gedacht, ich hätte sowas nie erwartet und das war wirklich ein sehr, sehr merkwürdiges Erlebnis.
Was war das für ein Typ?
Also er war, glaube ich, nur ein Jahr jünger als ich, also ich bin 25 und mein Eindruck war, dass der einfach, er legt ganz andere Werte auf, also im interessiert sich für ganz andere Sachen, als die ich mich interessiere. Also für ihn ist, glaube ich, jetzt rein objektiv betrachtet, was ich so gesehen habe, sehr so markenfixiert und sowas. Ich weiß nicht, was er beruflich macht. Ich weiß nicht, wie er seine Brötchen verdient.
Vermutlich damit irgendwelche Dates abzuziehen.
Ja, es mag sein, dass es bei einigen Leuten funktioniert. Auf mich hat das jetzt auch im Nachhinein nur von der Optik sehr abschreckend gewirkt.
Total.
Total.
Ja. Krass. Also ich wüsste auch gar nicht, was ich da machen würde. Aber ich meine, ich glaube, ich würde vermutlich auch so wie du reagieren. Aber ich hätte bestimmt eine Minute gebraucht, um mich zu fangen, weil ich mit sowas, glaube ich, einfach nicht rechnen würde.
Ja, also ich war auch, also es war sehr merkwürdig, wie, als hätte jemand dir den Boden unter den Füßen weggerissen, weil das war so, also so eine Frage kriegt man halt, glaube ich, nur einmal im Leben gestellt. Mhm. Also und dann auch noch so ernst gemeint von einer Person, die man kaum kennt.
Ja.
Also, ich weiß nicht, es war sehr merkwürdig.
Ich meine, ich habe nur mal so eine Situation gehabt, wo ich das Gefühl hatte, dass mir jemand den Boden unter den Füßen wegreißt. Mhm. Und zwar, ich habe mich mit einem Typen getroffen und ja, wir sind jetzt hier schon wieder bei Caramels kleine Ausflüge in die Grindr-Welt. Tell me more. Nee, ich bin zu diesem Typen ins Hotel gekommen, der war aus der Schweiz. Mhm. Und der hat so voll so einen artigen Eindruck gemacht. Also so nach dem Motto, irgendwo wohnt er auf dem Land und jetzt ist er in Berlin und jetzt will er sich mal mit Typen treffen und gucken, wie es in der Großstadt so läuft, so ein bisschen. Hat so den Eindruck. Weißt du, ich meine?
Meiner Erfahrung nach sind das die Schlimmsten.
Der war ein netter Typ, so, aber er hat sogar noch ein bisschen, ich weiß nicht, wir haben erst ein bisschen was getrunken und so, und der wurde dann erst so mit dem Alkohol so ein bisschen offener irgendwie. Und wir hatten dann auch was und es war ganz okay. Also es war jetzt nicht keine krasse Meisterleistung, aber es war jetzt auch nicht so, sondern es war halt so, ja, aber okay. Und auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gegangen, mit dem Nachtbus nach Hause gefahren. Am nächsten Tag kriege ich einfach so einen Link auf mein Handy zugeschickt von ihm. Und dann klicke ich auf den Link und dann sehe ich, dass der Typ einen Sexblog hatte, in dem er dann unser Date und unseren Sex genauestens beschrieben und bewertet hat.
Oh mein Gott.
Und das Krasse war halt einfach so, dass er hat mich halt so gut beschrieben, dass, wenn man mich kennt, dass man ganz genau weiß, wer ich bin. Ich meine, er war jetzt wenigstens höflich genug, nicht meinen Namen zu schreiben. Ist ja aber, aber ich war dann auch so, what the fuck, Alter? Weil erstens, ich hätte niemals gedacht, so, dass der Typ so drauf ist. Und dann habe ich noch so ein bisschen so die anderen Blog-Einträge gelesen, die er so gemacht hat, wo ich dachte, Alter, du bist ganz schön krass drauf. Also so richtig heftig drauf, so, also wow, so wow drauf. Also und ich war echt geschockt, weil erstens, das hat halt überhaupt nichts mit meiner Menschenkenntnis, die ich eigentlich sonst für relativ gut befinde, zusammengepasst, weil ich war so, what the fuck, was passiert hier? Also du wärst, glaube ich, auch tot umgefallen, wenn du den Blog gelesen hättest.
Ja, also ich finde so, solche Situationen total surreal. Also so, kennst du das, wenn dir etwas passiert und du hast irgendwann das Gefühl, du nimmst das unter so einem Tuch wahr, gehemmt und so, das kann nicht sein. So, ich wach gleich auf.
Ja.
Und ja, also ich weiß nicht, was ich getan hätte in dem Moment oder gesagt hätte, wie meine Reaktion wäre. Es geht enorm in die Privatsphäre rein.
Absolut, absolut.
Also, und es hat meiner Meinung nach was Entmenschlichendes, weil es ist wie, als würdest du so eine Rezession von der Waschmaschine machen. Also es ist so, ja, die wäscht ganz gut und ein paar Flecken sind noch da.
So ähnlich hat sie es auch gelesen.
Ja.
Wobei, ich habe eine gute Bewertung bekommen. So, ne? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du mich jetzt fragst, aber du wolltest es, glaube ich, scheinbar gar nicht wissen, dass er geschrieben hat. So. Aber auf jeden Fall, er fand es ganz gut so. Ja. Und es hat nur noch gefehlt, dass er geschrieben hat, Kunden, den Caramel gefallen hat, die haben auch Drake bestellt oder keine Ahnung so. Weißt du, es war irgendwie so awkward einfach so. Es war einfach awkward, es zu sehen so. Ich habe es natürlich auch meinen 2, 3 besten Freunden geschickt, die sich halt nicht mehr gekriegt haben. Aber auch vor allem, ich habe so ein paar Mädels geschickt, weil die es wissen wollten, welche ihnen das auch erzählt hat. Die waren dann so, ach, so ist das also mit dir, okay. Die fanden das dann voll interessant so.
Was mich interessiert ist, gab es eine Sternebewertung?
Nee, es war wirklich
oder so. Oder Aubergine?
Es war ja vor dieser Zeit mit diesen Emojis und so, ne? Das war wirklich so mein erstes Smartphone.
Ach so, das ist schon länger
her. Schon ein bisschen her, so.
Ach so.
Ja, ja. Das ist auf jeden Fall schon ganz schön krass, so. Vor allem, ich einfach dachte so, whole life.
Ja. Wirklich so, whole life. Das ist schon ziemlich heftig. Also, ich frage mich auch, wer sind denn die Leser? Weil.
Gute Frage, es war halt so ein ganz normaler Blog halt, so, wo du auch gar nicht gesehen hast, aber. Er hat auf jeden Fall sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit da rein investiert, so, ne?
Also anscheinend kriegt er auch.
Er kriegt auch ein Feedback, so, auf jeden Fall. Feedback,
genau.
Ich glaube, das ist auf so einer Dingsseite gewesen. Wie heißt das? Wo die jetzt den Pornos jetzt runtergenommen haben. Die sich eigentlich nur aus. Nicht Twitter, sondern.
Tumblr.
Ich glaube, das war so ein Tumblr-Blog irgendwie.
Ah.
Also ich glaube, aber wie gesagt, ja. Das ist schon so lange her, ich kann mich da ja nur noch am Rande erinnern.
Mhm. Als Tumblr, das war Februar, glaube ich, als das da durchgezogen wurde, ist für mich auch so eine kleine Welt zusammengebrochen.
Ach echt?
Ja, weil ich fand es super, weil du hast da absolut immer nur die besten Szenen und suchst nicht lange und du kommst schnell auf
deinen. Verstanden. Wirklich? Ich habe das nicht verstanden, wirklich.
Also ich fand die Seite super, weil sie einfach kurz, knackig, schnell.
Guter
alles,
Content.
Genau, alles zusammengefasst.
Okay.
Genau das, was du brauchst.
Krass.
Tumblr ist so eine Art Späti für Pornos.
Wow. Ganz schön dramatisch.
Ja.
Erzähl. Wie musst du dich denn vorstellen? Also,
alles, was du brauchst. Also das Nötigste ist drin und dann.
Zu übertriebenen Preisen.
Tatsächlich kostenlos.
Das ist so der Unterschied, ne?
Ja, genau, es ist kostenlos. Und ich fand's super traurig. Eine Freundin von mir hat mir dann Screenshots von diesen Nachrichten geschickt, die das halt veröffentlicht haben. Tumblr löscht hier Pornos und wird nicht mehr geben. Und hat mir dann halt, hat mir fast die Ohren zugeheult, weil sie sagte, wie können die sowas machen? Es ist super dramatisch, es ist scheiße. Sie fand das.
Also hat sie ihre Pornos auch bei Tumblr geguckt?
Genau.
Ach echt?
Ja, ja.
Okay.
Also sie hat immer gesagt, da ist einfach alles drin, was man gut findet. Und es ist ja auch so, du folgst ja wie bei Instagram Seiten, von denen du weißt, die treffen meinen Geschmack. Mhm. Das heißt, dazwischen ist selten etwas, wo du sagst, so, ach, das brauche ich nicht.
Aber hast du jetzt eine Alternative gefunden?
Nein.
Nein?
Nein.
Es wäre so der Moment, wo so eine traurige Geige so einspielen könnte.
Die kleinste Geige der Welt.
Aber ich meine, gibt es so bestimmte Sachen, auf die du achtest, wenn du Pornos guckst irgendwie? Hast du so deine Suchrubriken oder irgendwas?
Ja, für mich ist tatsächlich wichtig das Gesicht. Also ich würde es nicht als Fetisch bezeichnen, aber ich habe eine sehr, sehr große Vorliebe für hübsche Gesichter. Mhm. Der Rest ist mir relativ egal. Und für mich ist super wichtig, dass während man die Gesichter sieht, dass es leidenschaftlich zugeht. Mhm. Also ich mag dieses stupide Rein-Raus-Fertig-Sache einfach nicht. Und das finde ich nicht so toll. Ich mag es, wenn es leidenschaftlich ist, wenn du siehst, dass sie Passion haben. Das macht mich schon an. Also ich finde auch die Nahaufnahmen der Geschlechtsteile nicht wirklich ansprechend.
Kennst du diese Art von Pornos? Also ich finde, dass das, glaube ich, so ein, vor allem in den 90ern so ein Ding war, wo das alles perfekt ausgeleuchtet war. Dann haben die noch so einen Weichzeichner beim Gesicht gehabt. Dann lief da vielleicht noch so ein Saxophon im Hintergrund. Und die waren alle damit beschäftigt, gut auszusehen. Wo ich das Gefühl hatte, es geht hier gerade gar nicht um den Akt oder um das, was passiert, sondern es geht darum, so gerade gut auszusehen. So nach dem Motto, das ist meine Schokoladenseite. Und weißt du so.
Also ich finde es grausam. Also ich finde bei Pornos auch, es fällt direkt auf, wenn es nicht mehr authentisch ist. Also wenn es wirklich Gestöhne ist und einfach nur dieses, ja, geil und Rumgeschrei, es ist einfach, so funktioniert Sex nicht in real life. Also es gibt's einfach nicht. Und wenn es jemand macht, finde ich es auch nicht authentisch. Mhm. Und ich finde das eher upturned und nervig.
Aber ich meine, es ist ja so, dass man ja so ein bisschen die Dinge übernimmt, die man irgendwie sieht. Also das ist ja auch in der Psychologie, du hast ja, glaube ich, auch ein Psychologiestudium. Mhm. Da ist es ja so, dass man ja unter Umständen ja Dinge macht, die man irgendwie selber ansprechend findet oder man das Gefühl hat, dass Leute das ansprechend finden. So. Und ich denke, dass dieses hysterische Rumgestöhne und andere Dinge sicherlich auch so eine Sache sind, die sich Leute angeguckt haben, die dann wie so ein Selbstläufer geworden sind.
Ja, also ich glaube, das funktioniert nach dem Prinzip, was mir gefällt, müsste auch anderen gefallen. Und dass man sich das unterbewusst abschaut, ist definitiv so, weil wir Menschen sind im Grunde die Summe der gesamten Teile, die wir aufnehmen.
Ja, wenn wir bei den Amazon-Kundenbewertungen.
Ja, genau, genau. Und ich bin eine 4,5 von 5. Nee, Spaß. Nee, genau. Und dass man sich das halt automatisch halt abguckt, ist, glaube ich, relativ normal. Und es hat auch was, weil letztendlich probiert man was Neues aus. Und so erfährt man auch, gefällt es einem nicht, gefällt es dem Partner, gefällt es dem Partner nicht. Und das ist eigentlich super interessant, das zusammen zu herauszufinden.
Ich habe übrigens noch ein paar Sachen mehr mitgebracht.
Was denn?
Die sind allerdings nicht mehr alkoholisch. Also ich habe noch 2 Flaschen Wasser mitgebracht. Das hat einfach den Grund, dass ich in der letzten Woche übermäßig viel Alkohol getrunken habe. Zwischendurch mal einen Schluck Wasser trinken ist, glaube ich, gar nicht so schlecht für den Körper. Die 2 Flaschen Wasser. Was ich auch mitgebracht habe, ist Ben & Jerry's Eis Salted Caramel Brownie.
Ist das eine Anspielung?
Nein, das nicht das Brownie. Aber das Salted Caramel. Ich fand es witzig. Und ich bin der festen Überzeugung, dass nichts besser zusammenschweißt als Essen.
Das stimmt, absolut.
Also ich finde, es gibt nichts Besseres, als zusammen zu essen. Also das hat diesen Spiegeleffekt. Mhm. Man tut zusammen etwas und man tut zusammen das Gleiche und man ist sich auf Anhieb sympathischer.
Absolut, aber es kommt natürlich auch darauf an, was du für den restlichen Abend noch vorhast.
Ja.
Und was du isst. Also ich glaube zum Beispiel jetzt, wenn du, ich kenne das nur aus den ganzen Memes, aber wenn du so ein Powerbutton bist und ich glaube Tacos mit essen gehst, dann ist, glaube ich, für dich der weitere Abend gelaufen, falls du irgendwelche sexuellen Hintergedanken hattest.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Grundsätzlich finde ich es natürlich sympathischer, wenn die Person mit isst, ne?
Ja, genau. Und es ist auch so, wenn es nur ein Sexdate sein soll, sorry, aber dann gehe ich nicht extra.
Da gibt es noch richtig Kraft zu essen.
Also, genau, also da suche ich jetzt nicht nach einer extrem guten Verbindung, es sei denn, ist das eine körperliche Verbindung.
Cheers. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Kehlen befeuchtet. Okay, aber wir haben uns ja gerade über Horror-Dates unterhalten.
Ja.
Mit dem Typen im Auto. Mhm. Hast du schon mal irgendwie was anderes erlebt, was in die Richtung ging, wo du an das du noch so zurückdenken kannst?
Mehr oder weniger. Ich hatte mal ein Date. Also ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt dabei. Wir waren draußen in einem Café und haben Kaffee getrunken, ganz normal, und haben uns unterhalten. Und es ging während der Unterhaltung tatsächlich nur, ausschließlich nur um seine Schuppenflechte, die er am ganzen Körper hat. Also,
hat man das gesehen?
Nee, also es war Winter, ich habe nicht viel gesehen, also hauptsächlich nur sein Kopf, Gesicht und Pulli, sonst hat er einen Pulli und halt lange Hose an. Und hat halt erzählt, dass er es überall an den Beinen hat und an den Armen und so weiter. Und ich bin ja wirklich niemand, der sich schnell ekelt von einem Menschen. Also ich kann darüber reden, das macht mir nichts aus. Ich sehe das relativ cool und gelassen. Aber ich finde es nicht passend, zu einem ersten Date halt wirklich nur über Schuppenflechte zu sprechen. Und ich fand es irgendwann so grausam. Also ich habe es wirklich nicht mehr ausgehalten, dass ich dann halt einen Anruf vorgetäuscht habe und gesagt habe, es tut mir leid, ich muss gehen.
Ach, ehrlich?
Ja, ich muss dazu sagen, es war so einer meiner ersten Dating-Experience. Das heißt, das war so, ich war noch nicht erfahren und ich hatte da, ehrlich gesagt, noch nicht die Eier zu sagen, ey, stopp, lass mal was über was anderes reden, oder zu sagen, tut mir leid, irgendwie sind wir nicht auf der gleichen Wellenlänge und es wäre, glaube ich, besser, es abzubrechen. Also dieser Mumm hat mir damals auf jeden Fall gefehlt und deswegen habe ich diesen Anruf vorgestellt. Im Nachhinein tut es mir halt wirklich leid um ihn. Allerdings hat er sich danach auch nicht mehr gemeldet. Also ich glaube, er hat es auch gemerkt, dass wir nicht so oft resonant waren. Mhm. Das ist einfach nicht... Wie war es denn bei dir? Was war dein letztes Horror-Date?
Mein letztes? Oh Gott, ich hatte so viele tatsächlich so, ne? Ich hatte mein Date, da habe ich damals in NRW noch gewohnt. Mhm. Und der Typ ist extra aus Berlin gekommen, um mich zu sehen, an Karneval.
Oh.
Wir nennen ihn jetzt mal wie?
Gustav.
Gustav. Dass Gustav und ich uns damals online kennengelernt haben. Und Gustav hat ja gesagt, okay, hey, ich komme runter für das Wochenende. Es ist ja auch Karneval in Köln. Mhm. Ich komme ursprünglich aus Köln, beziehungsweise habe da mal gewohnt, habe da eine tolle Zeit gehabt. Ich komme runter, dann sehe ich dich und dann kann ich Karneval feiern. Und zwei Fliegen in eine Klatsche geschlagen. Da dachte ich so, cool, können wir bei einem Kumpel mit pennen, der in Köln wohnt. Und der sowieso immer wollte, dass ich aus welchen Gründen auch immer eine Beziehung habe. Der hat sich total gefreut, dass ich da mal jemanden mitgebracht habe. So. Mhm. Ende vom Lied war dann halt, dass dieser Typ halt mit mir essen gegangen ist und dann schon beim Essen so ein bisschen komisch wurde irgendwie. Also im Sinne von, ich mochte die Art nicht, wie er mit dem Servicepersonal umgegangen ist.
Also hatte was Unfreundliches?
Ja, war unfreundlich, hat kein Trinkgeld gegeben und ich mag das nicht, wenn man herablassend mit Leuten im Service redet, weil ich finde mal, das sagt sehr viel über dich aus, als das Mensch.
Ist sehr, sehr respektlos, ja.
Und ja, auf jeden Fall war das dann so, dann sind wir auf die Schafenstraße gegangen, das ist da so die Partymeile für queere Leute. Und er hat sich dann innerhalb von 15 Minuten so abgeschossen, dass er kaum noch laufen konnte.
Oh nein.
Er war richtig besoffen, hat rumgepöbelt, Leute angegrapscht. Und das Ding war halt, er hatte seine ganzen Sachen bei mir in der Wohnung. Deswegen konnte ich nicht gehen und ich bin auch nicht so der Typ, der dann jemanden einfach so stehen lässt.
Wie war deine Reaktion auf sowas?
Ich war dann so, okay, chill dein Leben jetzt. Hör auf, die Leute anzuquatschen und werd es nüchtern.
Also du warst schon bestimmt in dem Moment.
Ja, total. Okay. Ich meine, so, also wie gesagt, ich war damals Anfang 20. Mhm. Ne? Also so gut, wie man das halt mit 21 sein kann. So, ne?
Ja, ja.
Und ich habe ihn dann erstmal zu McDonald's geschleift, habe versucht, ihn irgendwie mit fettigem Essen vollzustopfen, damit das jetzt wieder funktioniert, weil ich wollte auch auf gar keinen Fall, dass er so meinen Freunden unter die Augen tritt.
Ja.
Weil irgendwie will man ja nicht, dass man so vor seinen Freunden dann bloßgestellt wird.
Ja, ja.
Und ja, dann war die Sache die, dass er dann halt rumgepöbelt hat, rumgegrapscht hat, also an mir und an fremden Leuten. Es war richtig, richtig unangenehm. Mhm. Er ist dann aber auch nicht richtig nüchtern geworden. Dann dachte ich mir so, okay, ich kann ihn nicht einfach sitzen lassen. Ich bin nicht der Typ für sowas, ne? Mhm. Er hatte mir dann immer erzählt, was für gute Freunde er in Köln hat. Und dann habe ich dann halt versucht, seine Freundin von seinem Handy anzurufen und alle sind nicht ans Telefon gegangen. Einer ist ans Telefon gegangen, sein angeblich bester Freund, der meinte so, Gustav ist in Köln. Ja, nicht so, ja, er ist sehr besoffen. Also, oh, nicht schon wieder, sorry, echt nicht. Tschüss, aufgelegt.
What?
Und dann dachte ich mir so, ey, wie schlimm ist das denn, wenn deine vermeintlich besten Freunde, die du dein ganzes Leben so hinterher trauerst, dich noch nicht mal irgendwo abholen, wenn irgendein Typ von deinem Handy anruft und sagt, du bist rotze besoffen, komm den abholen. Das und dann habe ich gedacht, so, okay, dann bist du halt mit mir so. Und dann habe ich halt einfach gewartet, bis er irgendwann wieder nüchtern geworden ist. Wir hätten fast drei Schlägereien mit dem angefangen, weil er so respektlos von den Leuten angepöbelt hat, so. Und das Schlimmste war noch immer, dass er mich immer Schokokrümel genannt hat.
Was?
Um so eine künstliche
nicht rassistischer sein kann.
Ich glaube, dass er das voll süß fand. Und ich glaube, kennst du so Leute, die ich kaum kenne, aber die dann anfangen, dir dann so Nicknames zu geben, um so eine Nähe zu schaffen, die da eigentlich gar nicht da ist?
Ja.
Oh, ich fand es einfach so unangenehm und dann dieses Rumgegrapsche immer. Und ey, ich war so froh, als Karneval fertig war und er nach Hause gefahren ist.
Ja, also
Das ist schon Königsklasse der Horror-Dates.
Total.
Also wirklich, das ist, ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte, weil du hast ja plötzlich eine Verantwortung gegenüber einem Menschen, den du kaum kennst, bei dem du nicht möchtest, dass irgendetwas passiert, aber irgendwie, man fühlt sich auch verpflichtet automatisch. Er zwingt ja mit seinem Verhalten dir das Gefühl zu geben, du bist jetzt verpflichtet und du musst jetzt auf mich aufpassen.
Und wenn du mich fragst, glaube ich sogar, ist er ein Pegelalkoholiker gewesen, weil ich fand es wirklich beachtlich, wie schnell er besoffen war auf jeden Fall. Und ich meine, ich für meinen Teil, wenn ich jetzt angenommen, ich wäre mit dir auf einem Date zum ersten Mal, ich würde, glaube ich, wirklich Himmel und Hölle in Verbindung setzen, mich nicht so abzuschießen, dass ich auf dieser Ebene besoffen bin, wie er es gewesen ist.
Ja.
Das war so unsexy.
Ja, dazu braucht man schon eine sensible Selbstwahrnehmung. Also du musst auf jeden Fall wissen, ey, wie viel habe ich heute gegessen und wie viel kann ich ab? Und ich will jetzt hier nicht sagen, dass
du klingst gerade so ein bisschen wie Barbara Salisch. Ja.
Genau, dass
chill, deine Base.
Dass ich das gut kann, weil, kleine Anekdote, der Typ, den ich gerade date, es war katastrophal. Ich wollte eigentlich auf deine Party mit ihm, falls du dich erinnern kannst. Und wir haben zusammen bei mir zu Hause vorgetrunken. Und ja, ich habe den ganzen Tag über nichts gegessen gehabt. Ich habe es total verplant und ich war viel unterwegs an dem Tag und musste einiges erledigen und habe das einfach nicht gebacken bekommen, was Anständiges zu essen. Jedenfalls kam er bei mir vorbei und hatte zwei Bier mit und wir hatten sowieso gesagt, dass wir bei mir Gin Tonic trinken und ein paar Tequila-Shots.
Aber Shots ist immer so das Anfang vom Ende.
Ja, das hat sich bei mir auch eingebrannt.
Mein früherer bester Freund hat immer zu mir gesagt, ne, also über mich immer, Tequila-Shots sind die Abkürzung in mein Schlippi. Deswegen trinke ich nämlich auch kein Tequila mit Leuten, weil eigentlich im Grunde brauchst du mir nur drei Tequila hinstellen, dann kannst du mich am Ausgang einsammeln.
Ja, das Problem ist halt, also von allen Shots mag ich Tequila wirklich am meisten. Sonst trinke ich sehr ungern Shots von den anderen Getränken, also so Erdbeerleim und so. Damit kann man mich jagen, ich kriege davon Sodbrennen, mir wird schlecht. Ich mag es einfach nicht. Tequila finde ich irgendwie super. Genau, der Abend endete tatsächlich damit, dass ich kotzend über der Schüssel hing und er mir dann geholfen hat und gesagt hat und immer wieder kam und brauchst du irgendwas, brauchst du Wasser, mir immer wieder Wasser gebracht hat, mir...
Oder meinte, Colin, du bist so schön, auch wenn du kotzt.
Nee, das hat er nicht gesagt und ich war der festen Überzeugung, dass es, also das war's, also das kann nicht weitergehen. Und ich habe mich am nächsten Tag, ich habe mich in meinem Leben noch nie so sehr geschämt.
Echt?
Weil ich kam mir vor wie ein 14-jähriges kleines Mädchen, das einfach seine Grenzen beim Alkohol nicht kennt. Und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Und es war unglaublich. Also er hat mich angeschrieben und er hat gefragt, wie es mir geht. Und da hatte mir dann noch eine Tupperdose mit Nudelsuppe vorbeigebracht, was ich unglaublich süß fand.
Total, total.
Und ich war wirklich Glück im Unglück, muss ich sagen, weil jeder andere wäre einfach gegangen, zu Recht. Also es war sehr beschämend. Deswegen will ich gar nicht so die Moralapostel spielen, aber ich denke mir, das muss mal jeder erlebt haben.
Kotzt vor eurem Schwarm und guckt, wer darauf reagiert.
Genau. wenn er das miterlebt und trotzdem zurückkommt, ey Leute, der ist was Besonderes.
Aber mich erinnert das total an, als ich Teenager war, eine Freundin von mir, sie hat mir erzählt, dass sie den Mann ihres Lebens getroffen hat und das hat sie daran festgemacht, dass sie mit ihm auf dem Date war, dass sie gekotzt hat und er sie trotzdem geküsst hat. Obwohl sie sich die ganze Zeit währenddessen übergeben hat.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich das süß oder nasty finden soll, aber ich tendiere eher zu nasty.
Ja, also alles hat seine Grenzen. Ich meinte auch zu ihm, er wollte dann halt irgendwann gehen. Klar, es wurde halt sehr spät und ich kam aus dem Kotzen nicht mehr raus. Und dann meinte ich wirklich so, ey, bitte nicht umarmen, ich stink wie die Hölle, das möchte ich niemandem zutrauen. Und er meinte, ja, ist okay, ist in Ordnung. Und ich kam auch gut damit klar, weil ich möchte nicht, dass jemand meinen Kotzgeruch miterlebt. Also ich hätte nicht erwartet, einen Kuss zu bekommen, absolut.
Weil mich erinnert das total an einen Kumpel von mir, den ich in London besucht habe, ne? Karneval der Kulturen, die haben ja auch sowas in London, Nottingham Karneval, da war ich letztes Jahr da und mein Kumpel, dem ich gepennt habe, der hat sich so weggeschossen, dass er total besoffen war und er hat sich halt total gefreut, seinen Schwarm zu treffen, den er halt vor, was weiß ich was, vor seiner Weltreise halt gedatet hat. Ende vom Lied war, die haben sich nach einem halben Jahr wiedergesehen, beide waren rotzevoll. Ich hab im Wohnzimmer geschlafen, die beiden im Schlafzimmer. Und ich bin von Tönen geweckt worden. Das erste Mal habe ich nur gehört, dass mein Kumpel gekotzt hat. Es klang wie beim Exorzisten, wirklich. Ich habe noch nie so kotzen hören. Und dachte mir so, wow, heftig. Das war wirklich so richtig schlimm einfach so. Oh, die Tonkulisse wie in so einem Film. Okay, ich versuche weiter zu schlafen. So 20 Minuten später wache ich auf, weil ich wieder Töne höre. Und dann höre ich tatsächlich Sextöne, wo ich dachte so, okay, der Typ muss ich wirklich mögen.
Wow.
Nasty! Das ist ja genau der Grund, ich hätte keinen Bock, irgendwie so Sex zu haben.
Nee.
Ich bin jetzt zum Beispiel so jemand, zum Beispiel, ich habe noch nicht mal Bock, vor dem Aufstehen mit Leuten Sex zu haben, weil ich immer nie genau weiß, wie riechen Leute oder wie rieche ich.
Ja, genau. Es ist ja immer, es gibt ja zwei Typen von Menschen. Einmal die Guten Morgen-Sex-Leute und die vorm Einschlafen-Sex-Leute. Ich gehöre definitiv vorm Einschlafen.
Ich auch, ja.
Weil du kannst dadurch super entspannen und ich finde es morgens einfach so, ey, ich brauche gerade einfach nur Kaffee. Ich brauche wirklich nur Kaffee und man stinkt, ich fühle mich unwohl. Solange ich nicht geduscht habe, finde ich einfach, dass ich stinke. Ich mag das einfach nicht und gar nicht so meins. Und vor dem Schlafen Sex ist halt so super, weil du so entspannen kannst. Du kannst einfach so runterkommen. Und morgens habe ich einfach, ich kann nicht abschalten. Und habe dann halt immer so im Hinterkopf so, boah, irgendwie bist du gerade total...
Also ich bin auch zum Beispiel so jemand, ich bin extrem geruchsempfindlich.
Ja.
Ich rieche hier wirklich jeden Scheiß. Und deswegen ist es meistens nicht so ein gutes Idee, das zu machen. Deswegen bin ich dann immer so, ich mag dich voll gerne, aber wollen mich erstmal Zähne putzen und geduscht haben und dann, keine Ahnung.
Ja. Hattest du mal jemanden, der wirklich auf Morgensex bestanden hat?
Naja, bestehen, ich meine, bestehen ist mal ein bisschen schwierig. Dann Motto, du hast jetzt deine ehelichen Pflichten nachzukommen, Schätzchen.
So nicht,
aber ich meine, ich habe mal jemanden gedatet gehabt, der stand da extrem drauf. Und ich bin aber auch morgens immer so in so einer schwierigen Phase, weißt du, im Sinne von, wenn ich weiß, ich habe noch so eine Stunde, bis mein Wecker klingelt, ich möchte keinen Sex haben, ich möchte wirklich schlafen. Und dann bin ich so, okay, call dir bitte ein und krabsch halt an mir rum oder so, aber lass mich schlafen.
So, wow. Du bist so selbstaufopfernd. Also Demut höchster Art.
Christliche Nächstenliebe Deluxe.
Ja, also echt. Also das ist echt Selbstaufopferung.
Findest du das wirklich eine gute Sache, sowas zu machen?
Ich weiß nicht. Also ich wäre, glaube ich, nicht bereit dazu, mich da hinzulegen und zu sagen, so mach, was du willst. Hauptsache, ich kann schlafen. Also ich könnte nicht schlafen. Und ich würde mir richtig komisch vorkommen, wie so Sexpuppe-like. Kennst du das? Also kennst du das? Nee, dass du halt so irgendwie so, du musst jetzt deinen Zweck erfüllen. So ein Beigeschmack hat das irgendwie für mich. Aber gut, es gibt offensichtlich Leute, denen das total egal ist.
Und hier ist einer.
Nee,
krass. Also, aber wenn wir gerade über Sex reden, hast du schon mal irgendwie ein krasses Sexerlebnis oder einen Unfall gehabt?
Nee, tatsächlich nicht. Bei mir lief eigentlich alles so im Rahmen. Also es war jetzt nie so... Ach du Scheiße, es ist jetzt etwas eingerissen oder es ist irgendwas passiert. Nee, das gab's nicht. Und ich hoffe auch, dass es nicht passieren wird. Wie sieht's bei dir aus? Musstest du mal irgendwie akut schnell abbrechen und die Notaufnahme? Nein. Erzähl.
Und zwar, oh Gott, ist das so peinlich. Und zwar, als ich so ziemlich jung war, als ich mir das erste Mal runtergeholt habe, habe ich dabei so übertrieben, dass ich weiß auch nicht, wie so Grobian, keine Ahnung, dass ich dieses Bändchen vorne gerissen habe. Und ich habe bei mir so ein Schwein geblutet, so, ne? Und da ich immer noch in so einem Alter war, wo ich so frisch in der Pubertät war, war ich dann so, Mama, ich blute! Und Mama hat es dann gesehen und meinte dann so, spielst du da nachts dran rum? Und ich so, nee, das ist bei Pinkett passiert, ich habe zu sehr nach unten gezogen. Ach so, na dann.
Ich finde das so toll, dass du aus einer Sozialarbeiterfamilie rauskommst. Und wieso? Ich glaube, daran merkt man das, weil deine Mutter ja schon nachgefragt hat, Interesse dafür gezeigt hat. Aber natürlich in der Pubertät blockt man da ab.
Ich stand da so. Blutet!
Ja, und musste das dann genäht werden? Oder?
Nein, musste nicht.
Ich glaube, es ist vollkommen normal, dass man in dem Alter noch kein Masturbationsprofi ist. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich ganz lange Zeit dachte, mit mir stimmt etwas nicht, weil kein Sperma rauskam.
Aber du halt noch, glaube ich, zu jung warst, oder?
Ja, also ich habe tatsächlich mit Masturbieren erst mit 14 angefangen, glaube ich. Und davor hatte ich irgendwie
keinen Bezug dazu und kein Interesse, ich weiß es nicht. Aber genau, ich hatte dann mit 14 damit angefangen und also ich kam zum Orgasmus, aber ohne dass was rauskam. Und ich dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas klappt dann. Es ging eine ganze Zeit so und ich habe mir wirklich Sorgen gemacht und dachte mir so, ey, was, wenn du eigentlich ein Roboter bist oder irgendwie so oder so, keine Ahnung, oder irgendwas ist unten kaputt. Und ja, hatte mir da so richtig Sorgen gemacht.
Ja, ich habe das damals früher, ich weiß noch, so im Landschulheim, mit den anderen Jungs immer so, wir haben immer so Zettelchen geschrieben, wo wir uns dann immer so Sachen so wahrheit- oder pflichtmäßig gefragt haben, immer so. Aha. Und dann weiß ich noch, dass man dann sich dann immer so, dass mich dann immer alle schon gefragt haben, weil ich schon mal aus irgendwelchen Gründen immer so, glaube ich, ein Jahr vor allen anderen in der Entwicklung, also körperlich. Zum Beispiel, ich hatte Schamhaare, bevor alle anderen Schamhaare hatten. Aber das hatte dann immer den Effekt, dass ich mich nicht getraut habe, im Sportunterricht mit den anderen Jungs zu duschen, weil ich mich immer geschämt habe.
Dass du schon eine...
Dass ich schon weiter war. So, eigentlich normalerweise ist es ja eigentlich andersrum, dass sich ja eigentlich normalerweise die Jungs schämen, die nicht so weit entwickelt sind.
Ja.
Aber mir war das andersrum.
Naja, du grenzt dich ja von einer größeren Masse ab.
Genau.
Da ist es, ich glaube, zwangsläufig so.
Dann gab es einen Typen in meiner Klasse, mit dem haben wir dann so, vielleicht waren wir so 11 oder so oder 12 und dann kam dann so, hast du dir schon mal einen runtergeholt und ist dann rausgekommen? Und das war irgendwie voll witzig und ich war halt voll überrascht, weil er meinte so, dass da nichts rausgekommen wäre bei ihm und ich war dann so, ich habe gefragt, so komisch irgendwie, das hat sich immer so, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, es ist, kam bei dir beim ersten Mal direkt was raus? Boah, irgendwas stimmt mit mir nicht. Nee, also es kommt, mittlerweile kommt was raus.
Da ist doch Kaput.
Nee, also mittlerweile funktioniert alles einwandfrei und ich bin zufrieden.
Na, dann ist ja gut.
Genau, also wenn nicht, ich hätte noch den Garantieschein zu Hause.
Mal gucken, ob deine Mutter dich dann zurücknimmt. Ne?
Ja, genau so.
Vor allem mit dem Argument dann so.
Hat einen Defekt. Nee. Ich bin zurück auf Werkseinstellung.
Jo, und jetzt ist es Zeit für den interaktiven Teil der Sendung, wo ihr zu Wort kommt und zwar mit der Fuckboy-Story des Tages. Da erzählt ihr mir von euren krassesten, abgefahrensten Dates, alles, was ihr mit mir teilen möchtet. Dafür schreibt ihr mir einfach eine kurze Nachricht, am besten bei Facebook, über meine Seite eine DM schicken, Caramel Mafia mit C geschrieben. Und das hat auch der Kevin gemacht, und zwar aus Steglitz. Der ist nämlich der Fuckboy des Tages. Bitteschön.
030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
Naja, ich hatte ein Date, haben vorher kurz drüber geschrieben und haben ausgemacht, dass er sich auf alle Fälle spült, weil mir das schon sehr wichtig ist. Ich bin dann zu ihm nach Hause gekommen, war dann bei ihm zu Hause gewesen und ja, wir haben dann ein bisschen rumgemacht, so wie man halt erstmal, bevor man Sex hat, etwas tut. Hatten dann Spaß, hat auch wirklich, war super, super sympathisch und dachte erstmal, da ist nichts. Dann irgendwann hat irgendwelche komischen Geräusche, dachte mir, okay, ist ja nicht so schlimm, wenn sein Magen oder Bauch ein bisschen krummelt. Das wurde allerdings immer schlimmer und immer schlimmer. Und man dachte sich, okay, immer noch nicht dramatisch. Kann ja mal sein, nachdem man sich spült. Aber dann, irgendwann dachte er sich wahrscheinlich, er muss ein bisschen Luft loslassen und plötzlich spritzte es einfach nur. Und ja, dann war plötzlich das weiße Laken bei ihm zu Hause sehr dreckig, wollen wir es mal sagen. Und es war nicht gerade dann mehr anturnend weiterzumachen. Ja, sehr ekelhaft. Wir haben uns dann beide verabschiedet, glaube ich, vor Scham und sind haben uns einfach nie wieder gesehen danach und auch nie wieder miteinander geschrieben. Und ich glaube, wenn wir uns sehen, würden wir uns einfach angucken und aneinander vorbeilaufen.
030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
Ich weiß nicht, ob ich in dem Moment brechen würde. Also es ist super eklig, aber ich bin trotzdem der Meinung, man sollte diesen die Person halt nicht darin beschämen. Ich glaube, es kann wirklich mal passieren. Ich muss da ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man sich richtig spült. Also ich kann daher auch nicht wirklich erwarten, dass es jemand anders perfekt macht. Deswegen,
Du gehst ja schon mit diesem gottgegebenen Vertrauen dahin, dass so alles richtig sein wird.
Eher die Hoffnung. Ich hoffe es einfach nur und bin danach einfach nur zufrieden, wenn es nicht passiert ist. Also ich hatte mal die Situation, dass ein Geruch hochkam, aber es war nur ganz leicht und da dachte ich mir so, okay, ist in Ordnung, passiert letztendlich, schiebe ich meinen Teil in seinen Arsch rein, ich kann nichts anderes erwarten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie dass man da erwarten kann, dass da nichts passiert. Man hofft es eher. Genau.
Hattest du schon mal Sex mit so einer Size Queen?
Nicht bewusst wahrscheinlich.
Aber kennst du diese Size Queens hier so
draußen? Absolut, absolut. Also mir wurde schon auf vor einem Sexdate gesagt, so, nee, passt doch nicht so, finde ich okay. Ist in Ordnung. Aber es kam noch nie vor während des sexuellen Akts.
Du bist ja gerade am Daten, aber ich meine, bevor du am Daten warst, warst du so, dass du quasi auch Sexdates hattest? Oder bist du so jemand, der sagt, wenn es sich ergibt, ja, nein?
Ich hatte gelegentlich Sexdates, ja. Also das auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass ich total unschuldig bin. Auf gar keinen Fall.
Okay.
Ich hatte auf jeden Fall Sexdates. Ich muss sagen, ich habe schon auch diese Gegebenheit ausgenutzt, dass ich neu nach Berlin gezogen bin. Also es ist ja wirklich, wenn man in so quasi Dörfern die ganze Zeit unterwegs war und gewohnt hat, dann ist es schon was Besonderes, nach Berlin zu ziehen. Daher habe ich diese Situation auch ausgenutzt gehabt. Ich hatte meine Sexdates, ich habe auch nette Erfahrungen gemacht und interessante Menschen dadurch auch kennengelernt. Ja.
Aber hast du da schon mal irgendwas Abgefahrenes oder irgendwas erlebt, wo du dachtest, okay, das ist jetzt irgendwie doch, also weicht von meiner persönlichen Norm, die ich bisher erlebt habe, irgendwie ab so?
Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, ich habe da einfach ein Händchen, relativ normale Leute zu erwischen. Mhm. Weil ich bin halt so fetischtechnisch gar nicht unterwegs. Und auch wenn, also es würde mir nichts ausmachen. Ich hab da so ein Fetisch, der eigentlich ziemlich praktisch ist. Und zwar passt sich der dem Fetisch des anderen an, solange es in einem gewissen Spielraum für mich ist.
Also das heißt, du findest das geil, wenn jemand was geil findet?
Ich, genau. Ja, okay. Genau. Also solange es nicht körperlich Schmerzen und Fäkalien sind, finde ich zum Beispiel, also nur als Beispiel, ich finde Leder nicht ansprechend. Mhm. Aber sollte jemand Leder ansprechend finden und es kommt im sexuellen Akt dazu, dieses Ding einzusetzen, dann erregt mich die Erregung des anderen.
Ach so.
Genau, und deswegen, also ich nenne es immer so Universalfetisch. Eigentlich ist das super praktisch, aber es kam sehr selten zum Einsatz und wenn, dann in so einem enorm geringen Maß, dass es kaum auffällt.
Okay, aber hast du schon mal irgendwie sowas gemacht, so wie so zum Beispiel so ein Lapdance oder irgendwas in die Richtung?
Nee, dafür bin ich eindeutig zu schüchtern.
Zu schüchtern oder zu albern? Ich weiß nicht, ich könnte mir aber dir voll vorstellen, dass wenn dir jemand einen Lapdance geben würde, so ich kenne dich ja ein bisschen, dass du anfangen würdest zu lachen.
Ja, genau das wäre meine Reaktion. Also es wäre aber nicht auslachen, es wäre tatsächlich einfach über diese Situation zu lachen, einfach weil ich diese Situation super witzig finde. Ich selber könnte keinen Lapdance geben, ohne einen kompletten Lachflash zu bekommen. Mm. Es wäre einfach nicht möglich. Und wenn ich das machen würde, dann würde ich das einfach mit einem enormen Witz dahinter machen. Und ich habe noch nie einen bekommen und ich habe auch noch nie einen Lapdance gegeben.
Ich weiß nicht, ich muss daran denken, in meiner allerersten Beziehung, wir waren so Teenager, so, ne? Ich weiß noch, mein Ex-Freund, der hatte extra auf My Love Is Like Wow von Maya so eine Striptease-Choreografie eingearbeitet. Geil. Und hat er sich so ein die heißeste Unterhose von seinem Bruder geklaut für den Tag.
Von seinem Bruder,
weil er selber nicht so geile Unterwäsche hat und so. Und sein Bruder hatte irgendwie sowas, das ein bisschen durchsichtig war. Und dann hat er dann wirklich, wir waren, weil das damals ein bisschen schwierig war, du weißt ja, das ist mit 17, 18, du kannst jemanden mit nach Hause nehmen, du kannst nicht zu der Person gehen, waren wir bei Freunden von mir, wo wir dann das ganze Wochenende mal verbracht haben, wenn wir uns getroffen haben, und dann waren wir quasi in dieser Wohnung von meinem Freund und er hat dann in der Unterwäsche von seinem Bruder für mich gestrippt.
Oh.
Es war irgendwie süß.
Aber in dem Zeitpunkt wusstest du, dass das die Unterwäsche seines Bruders ist?
Er hat es mir dann gesagt.
Im Nachhinein.
So. Ich weiß gar nicht, aber ich wusste es irgendwie.
Hat er das
Also es ist richtig krass awkward, wenn er während des Lapdance erwähnt, dass das die Unterwäsche seines
Bruders ist. Es war auf jeden Fall voll süß, weil er sich voll die Mühe gegeben hat.
Ja, ja.
Also stimmt. Total süß.
Das stimmt.
Aber es war voll schwierig für mich, so ein gerades Gesicht zu behalten. So, was ich meine. Ich bin auch mal so jemand, der bei solchen Sachen immer voll schnell loslacht. Und ich dachte so, okay, lach jetzt nicht.
Also man kann ja lachen, das trotzdem.
Ich habe gegrinst, aber ich gegrinst irgendwie so, ne?
Man kann es ja trotzdem irgendwie erregend finden und trotzdem lachen. Wie war's denn?
Ich muss ehrlich sagen, ich fand's eher lustig als sexy.
Okay.
Aber ich habe natürlich versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Ich habe einfach nur gegrinst, weil ich es voll süß fand, dass er diesen Effort da reingemacht hat. So.
Aber das ist so ein Punkt, der ganz, ganz oft bei Sex verloren geht. Und das ist Humor.
Mhm.
Weil viele Leute, ich weiß nicht warum, viele Leute turnt es ab, wenn man mal während des Sex lacht.
Mhm.
Aber ich finde es super sympathisch. Ich finde es authentisch. Ich find's toll, zusammen lachen zu können. Auch während des Sexes.
Aber stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie im Bett mit so einem Möchtegern-Stand-Up-Comedian, der einen Humor hat, der jetzt nicht unbedingt deinen trifft und du bist die ganze Zeit beschäftigt, so fake zu lachen, während du Sex hast.
Das ist irgendwie auch mal anstrengend. Also ich find's nicht toll, wenn man während des Sexes irgendwie Witze reißt und so. Das ist nicht meins. Ich find's eher toll, wenn man sich irgendwie gegenseitig befummelt und keine Ahnung, sich küsst und dabei halt ganz kurz mal so ein bisschen kitzelt, also so nur ein bisschen und dann ist einfach so Humor und es hat was sehr viel mit Geborgenheit zu tun, glaube ich.
Aber ich glaube, da muss man auch schon so eine gewisse Vertrautheitsstufe erreicht haben.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Also so wie du es gerade beschreibst, sehe ich das jetzt nicht, dass du eine One-Night-Stand mit irgendeiner random Person hast, wo du dann quasi das so zulassen kannst.
Ja, das stimmt. Ja, nee, also während, das kam, glaube ich, noch nie wirklich vor, dass ich während des Sexes mit einem One-Night-Stand plötzlich lauthals gelacht habe.
Aber apropos One-Night-Stand, gehst du eher zu einer Person oder holst die Leute zu dir nach Hause?
Always be the guest. Das ist etwas, was ich tatsächlich gelernt habe. Während meiner Studienzeit habe ich alleine gewohnt und hatte Gäste bei mir zu Hause, die ich am liebsten nach 2 Minuten wieder hätte loswerden sollen.
Mhm.
Aber es ging einfach nicht. Unter besonderen Umständen war das. Auf jeden Fall denke ich mir, und das hat ein Freund von mir gesagt, always be the guest.
Mhm.
Du hast da viel mehr die Möglichkeit, einfach aus der Situation auch einfach rauszugehen, wenn du keinen Bock mehr hast. Und genau, und das habe ich mir angeeignet.
Okay.
In den letzten Jahren, ja.
Aber was war denn die Erfahrung bei dir? Also im Sinne von, die waren nur zu Hause, haben mich genervt und dann hast du gedacht, geh nach Hause?
Ja.
Okay.
Also es war einfach so...
Also du bist nicht gut darin, Leute rauszukomplimentieren?
Nee, nicht wirklich, weil ich mir denke, die hatten einen langen Weg auf sich genommen und es mag sein, dass sie super freundlich sind und nett, aber es irgendwie war das zu dem Zeitpunkt halt so, irgendwie nervt's und ja.
Aber hattest du schon mal, dass du zum Beispiel jemanden getroffen hast, zum Beispiel bei einem Sexdate, und du fandest die Person optisch total heiß?
Mhm.
Aber du fandest die menschlich so, eigentlich eher unsympathisch oder nicht so cool, aber du dachtest, okay, du bist schon ganz schön geil optisch.
Ja, das hatte ich. Bei mir ist halt tatsächlich ganz oft so, dass ich Menschen, die ich optisch ansprechend finde, die dann aber charakterlich nicht mehr passen, plötzlich unattraktiv finde.
Mm.
Also ich kriege da eine richtige Abneigung gegen diese Menschen. Also es geht zum Beispiel, ich hatte mal die Erfahrung mit einem Typen gemacht, der plötzlich sehr politisch wurde, in eine Richtung, die ich absolut nicht vertreten kann.
Mm.
Also es ging einfach gar nicht. Und dann wurde diese Person immer und immer hässlicher in meinen Augen.
Waren das denn so Danke-Merkel-Sprüche die ganze Zeit?
Ja, genau. Also geht in die Richtung. Geht absolut in die Richtung.
Es war auch spannend, das dir zu sagen, ne?
Ja, also ich weiß nicht, wie die drauf kommen, dass ich diese Meinung vertrete oder vertreten könnte.
Ja.
Es ist einfach eklig. Mhm. Also es gibt einfach so gewisse Tabuthemen, die man beim One-Night-Stand einfach nicht eingeht. Und die man auch beim ersten Date nicht so macht. Und das sind so Sachen wie starke religiöse Dinge und politische Dinge und so weiter. Da halte ich eher lieber Abstand am Anfang.
Also machst du dir wirklich darüber Gedanken, okay, das ist unser erstes Date und ich finde es nicht angebracht, darüber das zu reden, das zu machen, das und das zu machen?
Nee, also es ist tatsächlich so, das sind Sachen, die ich nicht ansprechen würde, aber wenn andere das ansprechen und es kein fundamentalistische Ansicht ist, dann finde ich es in Ordnung. Mhm. Aber wenn es halt so was Extremes ist, dann denke ich mir so, muss gerade echt nicht sein.
Okay. Ja. Aber was würdest du grundsätzlich bei einem Date nicht machen?
Ganz katastrophal finde ich, beim ersten Date jemanden seinen Eltern vorstellen.
Schon passiert?
Ja.
Lass mich raten, du hast einen Typen besucht, du warst sein Gast und er hat zu Hause gewohnt und dann waren die Eltern da und dann wollte er es vermutlich weniger awkward machen und hat euch vorgestellt?
High five.
Ja?
Vollkommen richtig, genau so war
es. Okay.
Es war richtig merkwürdig. Es war super, super merkwürdig. Das Witzige war, dass ich dann am Ende, also ich bin da angekommen und wir hatten uns kurz unterhalten und dann meinte ich so, ja komm, lass in die Küche, meine Eltern sind auch da und so weiter. Und ich dachte nur so, echt jetzt? Und dann habe ich mich mit in die Küche gestellt und was getrunken und dann kam die Schwester vorbei und meint so, hey, cool, wer bist du denn? Und noch gar nichts von dir gehört und dann habe ich mich halt so vorgestellt, ach so, okay, cool, ist euer erstes Date und es hatte so den Anschein, krass,
ja?
Dass es halt oft so abläuft und dann meinte ich so, ja und hier und das bin ich und dann hat sie so ein bisschen erzählt, was sie so gemacht hat, habe ich aber alles vergessen und dann war es dann halt am Ende so, dass ich auf dem Sofa zwischen Bruder und Vater saß und wir Fußball geguckt haben. Es war richtig, richtig merkwürdig.
Das klingt voll.
Ja, aber super, super liebe, super nette Familie. Er war es einfach nicht. Mhm. Aber die Familie war super.
Okay.
Sehr herzlich, aber ein bisschen merkwürdig. Ja.
Apropos fürs Herz, was würdest du dir wünschen, um dieser ganzen Dating-Hölle hier in Berlin zu entkommen?
Ich finde es tatsächlich gar nicht so wichtig, rauszukommen aus dieser Dating-Hölle, sondern so ein bisschen Einfluss auf die Hölle zu haben, weil ich das einfach besser finde, wenn der Umgang miteinander viel cooler abläuft, viel geschmeidiger abläuft, weniger judgy abläuft, weil ich meine, das ist so sehr urteilende Menschen, also sehr urteilende Homosexuelle in unserer Szene halt, gibt, die gibt es überall in Deutschland, das ist nicht nur in Berlin, nur in Berlin sind sie konzentriert. Und ich halte es tatsächlich für sehr wichtig, dass man viel freundlicher miteinander umgeht und sich mit Respekt begegnet und sagt, hey, ich find's toll, dass du das und das machst. Das ist nicht meins, aber go for it. Und ja.
Aber ist es so, dass du dir eine Beziehung wünschst, jetzt auch so langfristig hältst, so nach dem Motto, ich möchte jetzt wirklich einen Partner haben, mit dem ich jetzt auch wirklich noch in 50 Jahren im Altersheim Hand in Hand mit meinen tattrigen Händen sitze und weiß ich nicht.
Schön wäre es auf jeden Fall, aber es muss sich ergeben. Also ich finde das, ich bin absolut kein Fan davon, jemandem Druck zu machen und zu sagen so, ey, komm, hopp, wir entscheid dich mal, ich habe nicht mehr lange Zeit, die Rente ruft schon. Das muss jetzt irgendwie schnell gemacht werden. Es soll sich ergeben. Wenn es sich ergibt, dann finde ich es super. Wenn nicht, dann denke ich mir einfach, vielleicht brauche ich einfach ein bisschen mehr Zeit. Aber ich bin zuversichtlich. Also ich glaube, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen. Wenn er noch ein bisschen länger dauert, dann finde ich es schade. Ich meine, ich werde nicht jünger, aber es ist dann halt so.
Aber vielleicht bist du einer von den Typen, die im Alter noch geiler werden.
Ja, wie heißt es noch? Männer sind wie Wein. Sie werden im Alter
besser. Je doller,
je doller. Ja. Ja, so ein Daddy. Hat was. Nee, ich weiß nicht. Nee, es geht mir nicht darum, es geht mir einfach darum, dass ich in meinen jungen Jahren auf jeden Fall jemanden an meiner Seite haben möchte, mit dem ich noch aktiv viel reisen kann, wo ich noch die Kraft dazu habe, weil ich höre das halt oft, irgendwann kommt halt echt eine Grenze, wo du sagst so, ja, irgendwie funktioniert das nicht mehr ganz so, ich kann nicht mehr so oft feiern gehen und ich bin kein Mensch, der oft feiern geht. Aber ich bin jemand, der sehr gerne mit Menschen feiern geht, die er sehr mag. Mhm. Und ich möchte einfach, wenn ich einen Partner habe, so viel Erfahrung wie möglich mit ihm zusammen sammeln. Und das ist von zusammen in eine Bar gehen, in eine Oper gehen, bis hin zur Party, bis zum zusammen mit Hangover im Bett liegen und eine Pizza bestellen.
Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du den ganz bald findest. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du den Abend mit mir verbracht hast. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Und euch zu Hause wünsche ich natürlich auch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.
You know what time it is.
It's time for a booty call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.